Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten HSH-Fußnoten-Staffel. Heute sprechen meine Kollegin Martina Wasserfurt.
Hallo.
Und ich, Melanie Bünn von der Stabsabteilung Kommunikation und Marketing mit zwei Lehrenden unserer Hochschule. In den vorherigen Folgen konntet ihr die Sicht der Studierenden kennenlernen. Es gab Einblicke in spannende Themen und gute Tipps zum Schreiben der Abschlussarbeit. Heute möchten wir zum Abschluss der Staffel sozusagen die andere Seite beleuchten. Dafür haben wir zwei besondere Gäste eingeladen, die heute am Telefon bei uns sind. Das ist einmal Frau Prof. Dr. Ing. Saskia Schwermann von der Fakultät 2 Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik und einmal Herr Prof. Dr. Jens Christian Will der Fakultät 1 Elektro- und Informationstechnik. Vielen Dank, dass Sie beide sich heute die Zeit für dieses Gespräch genommen haben und vielleicht sind Sie so nett, sich direkt zum Einstieg einmal vorzustellen.
Ja, da beginne ich einfach mal. Vielen Dank, Frau Wasserfurt und Frau Bünn, für die Einladung zu diesem Podcast. Wie Sie schon gesagt haben, mein Name ist Saskia Schwermann und ich habe 2002 mein Studium der milchwirtschaftlichen Lebensmitteltechnologie abgeschlossen und war dann für mehrere Jahre als Projektingenieurin im Lebensmittelanlagenbau tätig. Während der Elternzeit habe ich dann nochmal zusätzlich an der Universität Berlin Lebensmitteltechnologie studiert und anschließend dort auch promoviert. Und seit 2016 lehre und forsche ich an der Hochschule Hannover auf dem Gebiet der Milchtechnologie, Anlagenprojektierung und der Membrantrenntechnik.
Ja, mein Name ist Jens Christian Will und ich danke mich auch ganz herzlich für diese Einladung und dass ich heute hier sein kann. Ich habe 2003 mein Studium an der Universität Hannover beendet im Bereich der Elektrotechnik, Mechatronik und war dann habe dann promoviert im Bereich Werkzeugmaschinenbau, adaptronische Spindleneinheit habe ich gemacht und war dann 12 Jahre lang an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Positionen im Medizintechnikunternehmen Otto Bock, vor allem am Standort Duderstadt, als auch in Wien und war da unter anderem als Projektleiter, als auch Projektingenieur in verschiedenen Bereichen tätig, vor allem in der Forschung und Entwicklung. Jetzt bin ich seit 2019 an der Hochschule Hannover im Bereich der Fakultät 1 und mache Fächer wie Grundlagen der Programmierung, Qualitätsmanagement, Steuerungstechnik und Labore auch in Steuerungstechnik und in unserer sogenannten Modellfabrik.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Vorstellung. Mit Ihnen haben wir zwei Gäste aus zwei komplett verschiedenen Lehrgebieten und dennoch denke ich, dass sich einige Gemeinsamkeiten auch herauskristallisieren werden, denn in unserem Podcast dreht sich ja alles um das Thema Abschlussarbeiten und zu diesem Themenkomplex haben wir auch ein paar Fragen heute an Sie beide vorbereitet und einsteigen würde ich ganz gerne mit der Frage, worüber Sie denn eigentlich selbst Ihre Abschlussarbeiten jeweils geschrieben haben. Vielleicht, Frau Schwermann, mögen Sie nochmal anfangen.
Ja. Also wie ich gerade gesagt habe, ich habe zwei Studiengänge absolviert und in meiner ersten Abschlussarbeit habe ich mich mit der Konzentration von Milcheiweiß für die Käseherstellung mittels Membrantrennverfahren beschäftigt. Und in meiner zweiten Abschlussarbeit habe ich mir die Stabilität von Milchfettkugeln genauer angeschaut. Und das muss man sich so vorstellen, das Milchfett liegt in der Milch in Form von Kugeln vor und ist von einer Membran umgeben. Und wenn die Milch mit dem Milchfett durch Pumpen gefördert wird, also zum Beispiel von einem Tank in den nächsten Tank, kann es dann passieren, dass die Membran abgeschert wird. Und in meiner Arbeit habe ich mir angeschaut, was passiert, wenn die Membran abgeschert wird. Das heißt, wenn das Milchfett ohne Membran vorliegt, ist es empfindlich und es kann passieren, dass dann ein ranziger Geschmack im Endprodukt entstehen kann.
Okay, das klingt sehr spannend. Haben Sie denn da auch mit einem Projektpartner direkt zusammengearbeitet oder konnten Ihre Ergebnisse aus der Arbeit später in die Industrie einfließen?
Auf Basis meiner zweiten Abschlussarbeit ist ein Forschungsprojekt entstanden und in diesem Forschungsprojekt habe ich dann auch tatsächlich promoviert. Und dieses Projekt lief dann auch wirklich mit einem Projektpartner ab. Also das war dann ein Anlagenbauunternehmer gewesen.
Okay. Ja, das finde ich natürlich immer besonders schön, wenn man wirklich auch die Ergebnisse so einer Abschlussarbeit, in der ja auch viel Arbeit steckt, wenn die dann eben auch weiterverfolgt werden können, ne?
Nee, ja, das war alles möglich gewesen. Es wurde direkt übertragen dann in ein Forschungsprojekt und dann auch ist dann direkt dann auch in die Promotion gemündet, natürlich mit weiteren Ergebnissen.
Ja, schön. Also eine Win-Win-Situation für beide Seiten in dem Fall.
Auf alle Fälle.
Okay, Herr Will, von Ihnen würde ich auch ganz gerne hören, worüber Sie denn Ihre Abschlussarbeit geschrieben haben.
Also, ich habe meine Diplomarbeit über die Programmierung eines Bahnplanmoduls für einen omnidirektionalen Roboter geschrieben. Und da ging es darum, dass also ein Roboter, der sich in verschiedenen Raumrichtungen bewegen kann, dass der seinen Weg findet in andere Räume. Also das, was mein Staubsauger heutzutage von alleine kann, wo ich schon mit dem Handy steuern kann, da war damals so die Aufgabe, das zu verwirklichen, dass er Pläne von diesen Räumen macht und dann selbstständig da auch hinfindet. In der Promotion habe ich über eine adaptronische Spindeleinheit geschrieben, die sich selbstständig Fräserschwingungen erkennt, also bei Fräsprozessen, und die dann kompensieren kann, als auch eine sogenannte Fräserabdrängung kompensieren kann. Also wenn der Fräser sich bei starken Kräften, vor allem wenn er lang und dünn ist, dann abdrängt, dass man da eine Gegenkompensation erzeugt. Ja, darüber habe ich geschrieben. Und vielleicht eine Arbeit, die mich sehr geprägt hat und die nach davor war meine Studienarbeit, was heute meine Bachelorarbeit, einer Bachelorarbeit entsprechen würde. Das war über Automatisierung in einer Eiscreme-Fabrik. Das habe ich in England geschrieben, in Lancaster. Und da stand ich eben vor verschiedenen Herausforderungen gleichzeitig. Andere Sprache, ein Projekt, was nicht klar umrissen war, wo nicht ganz klar war, was gemacht werden soll. Ja, die Herausforderung, erstmal auch ganz alleine dazustehen mit dieser Aufgabe. Also vielleicht eben auch die Studierende auch generell haben, dass sie, wo ich merke, manchmal, wenn diese Aufgabe nicht ganz klar umrissen ist, wie geht man dann eigentlich vor, was macht man dann da eigentlich? Deswegen hat mich diese Aufgabe da auch sehr geprägt.
Das kann ich mir vorstellen. Und auch da hatten Sie gerade schon angedeutet, haben Sie ja konkret mit einem Praxispartner zusammengearbeitet, was ja immer ganz schön ist, wenn man den Praxisbezug auch noch einfließen lassen kann. Jetzt sind Sie gerade schon so ein bisschen auf die Herausforderungen eingegangen, die man eventuell beim Schreiben hat. Das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage an Sie beide. Und Herr Will, vielleicht können Sie einmal starten mit der Antwort, weil Sie gerade schon so ein bisschen dahin gingen. Was würden Sie denn sagen, fällt Ihnen beim wissenschaftlichen Schreiben besonders schwer oder auch besonders leicht?
Also ich glaube, mir fällt schwer, was den meisten auch schwer fällt, erstmal den richtigen Start zu machen, den ersten Schritt zu machen. Das ist ja meistens der größte Schritt und diesen Umfang auch klar einzugrenzen, dann zu überlegen, über was schreibe ich genau, und auch den roten Faden dann in dieser Struktur zu behalten und das verständlich darzustellen, also die ganz normalen Themen, die man damit hat. Und ich finde, was ich auch als besondere Herausforderung finde, wenn man da rangeht, also ist erstmal der Schritt, der schon vor dem Schreiben anfängt, nämlich was ist genau das Thema, was ist eigentlich ganz genau zu lösen, was möchte der Kunde sozusagen eigentlich. Und ich weiß noch, damals in England stand ich da erstmal vor diesem Problem, wie gehe ich da überhaupt ran an so eine Aufgabe, wo starte ich da überhaupt, und hatte mir dann im Internet Sachen angeschaut, wie man Projekte startet und was die eine SWOT-Analyse macht.
Gibt es denn auch etwas, was Ihnen besonders leicht gefallen ist beim Schreiben der Abschlussarbeiten?
Also ganz besonders leicht bin ich mir nicht sicher, ob es mir so geht. Aber was ich gemerkt habe, was mir wirklich unheimlich hilft und wo es mir dann viel leichter fällt, ist, wenn ich eine gute Gliederung dieser Arbeit gemacht habe. Und das ist etwas, was ich heutzutage immer mache, dass ich mir Kapitelüberschriften überlege, dass ich überlege, was will ich da reinschreiben, mache schon mal Stichpunkte dazu und kann dann hinterher hab damit eine Übersicht über das, was ich schreiben will, und dann fällt es mir auch leichter, diese Inhalte zu füllen und das schrittweise durchzugehen und mich dann an meiner eigenen Gliederung lang zu hangeln.
Ja, schön. Das finde ich ist ja auch ein sehr, sehr guter Tipp, den man an Studierende weitergeben kann, die man dann betreut in ihren Abschlussarbeiten, kann ich mir gut vorstellen.
Genau, das ist auch etwas, was ich immer wieder anmerke, was ich auch gerne sehen möchte. Studierende eine Gliederung erstellen und schon mal Stichpunkte schreiben. Das ist auch eine Vorgehensweise, die wir auch in der Firma, da war das übliche Praxis, wir haben alles Mögliche geschrieben und wir haben uns vorher immer diese Gedanken gemacht, was muss da stehen. Es lohnt sich auch dann, wenn man zusammen absprechen möchte, ob der Text so, ob der Umfang stimmt, ob der Inhalt stimmt, dann kann man im Vorfeld das schon klären, bevor der ganze Text schon geschrieben ist.
Ja, Frau Schwermann, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Gab es bei Ihnen etwas, das Ihnen besonders schwer gefallen ist? Sie haben ja auch mehrere Abschlussarbeiten verfasst, wie Sie schon sagten. Gab es da irgendwelche besonderen Herausforderungen?
Ja, eins ist mir immer wieder aufgefallen, also beim wissenschaftlichen Schreiben bin ich sehr detailverliebt. Das bedeutet, ich neige dazu, einen Sachverhalt, zu dem man zur Beschreibung eigentlich nur ganz wenig Sätze braucht, sehr umfänglich zu beschreiben. Also das heißt, ich gehe dann sehr weit ins Detail hinein. Und dann schreibe ich ganz viele Sätze und dann denke ich dann am Ende des Tages, oh Mann, das sprengt ja eigentlich diesen ganzen Rahmen, ja? Und ich habe ja nur einen Teil dieser Arbeit jetzt hier näher betrachtet. Und dann lege ich die Arbeit weg und dann muss ich einmal Abstand gewinnen von der gesamten Arbeit. Und gehe dann irgendwie spazieren, einmal an die frische Luft oder etwas Schönes oder wie auch immer. Und dann schaue ich mir das Thema nochmal genauer an und dann fange ich an, diese vielen Sätze, die ich geschrieben habe, dann zu kürzen. Also das ist so ein Punkt, an dem ich dann häufiger komme. Das heißt, dann bin ich so richtig in diesem Thema drin und dann schreibt man dazu. Und um dann wieder zurückzukommen, den Überblick zu behalten über diese Arbeit, was will ich eigentlich beantworten, welche Frage will ich beantworten, muss ich einmal von oben herab auf diese Arbeit gucken und dann sagen, okay, dieses Thema ist jetzt, oder dieser kleine Teil in der Arbeit ist so weit ausgeschlachtet worden oder so weit und breit geschrieben worden, der muss jetzt reduziert werden und dann kriege ich das gut hin, den dann wieder zu kürzen und dass es dann im entsprechenden Verhältnis ist.
Das finde ich ganz spannend. Ich habe eher die andersherum Erfahrung sozusagen, dass es mir eher manchmal sogar an stellenweise schwer fiel, genügend Text zusammenzukriegen. Das kommt sicherlich auch so ein bisschen aufs Thema drauf an und ob man noch im Theorie- oder im Praxisteil ist. So ein bisschen höre ich da aber raus, dass es Ihnen generell doch scheinbar recht leicht fällt, wissenschaftlich zu schreiben, oder?
Ja, schon. Aber wie gesagt, also das ist halt so ein Punkt. Es macht ja keinen Sinn, etwas zu schreiben und dann schreibt man zu viel Text zu einem kleinen Sachverhalt, zu einem kleinen Baustein. Ne? Mhm. Und dann muss man immer gucken, dass man dann auch innerhalb des Rahmens bleibt. Was mir hingegen leicht fällt beim Schreiben ist, Inhalte zu strukturieren. Also zu sagen, welcher Baustein kommt in welchen Abschnitt rein. Also das heißt, ich kann sehr gut die Inhalte den einzelnen Abschnitten zuordnen. Das fällt mir schon relativ leicht. Und wenn ich dann einmal so eine Gliederung habe, dann kann ich das auch alles recht gut füllen. Das stimmt, ja.
Mhm. Ja, spannend. Also Sie beide beruhen auf jeden Fall darauf, dass eine gute Gliederung wirklich eine gute Struktur gibt. Und das ist ganz spannend von Ihnen beiden ja so rauszuhören, dass das einfach so eine Art Grundgerüst ist, auf dem man dann gut aufbauen kann.
Nun ist das wissenschaftliche Schreiben an sich ja doch irgendwie so eine kleine Kunst, finde ich immer. Also ob man jetzt wissenschaftlich schreibt oder redaktionell schreibt, da ist ja schon ein großer Unterschied. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Personen deswegen vor einem Weg in die Wissenschaft zurückschrecken. Deswegen würde uns besonders interessieren, nach Ihren Abschlussarbeiten und Stopps in der Industrie und in der Wirtschaft, was hat Sie eigentlich bewogen, in die Wissenschaft und sogar in die Lehre zu gehen?
Also mir bringt es einfach sehr viel Spaß, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, zu diskutieren, zu sprechen und auch deren Ansichten mitzubekommen. Und was auch so ein ganz wichtiger Punkt ist, wir als Lehrende dürfen daran teilhaben, wie die Studierenden sich von ihrem Abitur oder von ihrer Berufsausbildung im Studium weiterentwickeln und dann anschließend in den Beruf einsteigen. Und richtig spannend ist es auch zu sehen, wenn man Absolventen wieder sieht nach mehreren Jahren, die dann schon dann mehrere Jahre Berufserfahrung haben, und dann erinnert man sich zurück, Mensch, wie war der noch als Student gewesen, ja? Also wir Lehrenden dürfen, also gerade die Hochschullehrenden, haben wirklich das Glück, daran teilzuhaben, wie sich die Menschen entwickeln, wie sich die jungen Menschen entwickeln und dann so ins Berufsleben einsteigen.
Herr Will, wie schaut es bei Ihnen aus? Würden Sie sich da anschließen oder gab es bei Ihnen noch vielleicht einen ganz anderen ausschlaggebenden Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, dass ich mein Wissen einfach weitergeben möchte?
Ja, ich schließe mich dem an. Also die Arbeit mit jungen Menschen macht mir auch Spaß, um das zu sehen. Vor allem macht es mir dann Freude, wenn ich merke, der Groschen fällt oder jetzt ist was verstanden, Leute freuen sich darüber oder ich finde nochmal Wege, das irgendwie auf andere Weise darzustellen. Oder auch etwas weiterzugeben aus dem Arbeitsumfeld. Ich habe zum Beispiel auch sehr viele Bewerbungsverfahren gemacht mit Studierenden, mit angehenden Ingenieuren, die bei uns angefangen haben. Und kann auch da einige Tipps weitergeben aus verschiedenen Bereichen. Des Weiteren, was mir auch sehr gut gefällt, ist einfach, dass wir Lehrenden einfach viele Gestaltungsmöglichkeiten haben, dass wir sehr frei arbeiten können, dass wir unsere Arbeit relativ frei auch gestalten können, wie und wann und wo wir arbeiten. Und auch sich da spannende Forschungsmöglichkeiten ergeben auf Feldern, die wir auch selbst wählen können, wo wir selbst eine Richtung festlegen können. Das gefällt mir sehr gut.
Gibt es Themenbereiche, um nochmal so ein bisschen auf das Thema Abschlussarbeiten auch zurückzukommen, gibt es bestimmte Themenbereiche, die in Ihren Lehrgebieten besonders gerne für Abschlussarbeiten gewählt werden?
Ja, soll ich anfangen, Herr Will, oder wollen Sie anfangen?
Wir fangen, machen Sie ruhig.
Okay, also wir erleben ja gerade in der Lebensmittelindustrie die Entwicklung, dass vornehmlich pflanzenbasierte Lebensmittel entwickelt werden und auch vermehrt gekauft werden. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass es viele Abschlussarbeiten gibt, die in Bezug zur Entwicklung von pflanzenbasierten Lebensmitteln stehen. Ein weiterer großer Teil sind Abschlussarbeiten, die sich mit der Reduktion des Energieeinsatzes zur Herstellung von Lebensmitteln beschäftigen. Also das heißt, hierbei geht es dann mehr Richtung Klimaneutralität, Ökobilanzierung, was ist da möglich und wie können aktuelle Verfahren optimiert werden.
Also steht vieles unter dem großen Schlagwort Nachhaltigkeit.
Ja.
Herr Will, wie sieht es in Ihrem Fachbereich aus? Was gibt es da für Themen, die gerade besonders beliebt sind?
Ja, bei uns ist gerade alles recht beliebt, alles, was sich um den Bereich Industrie 4.0 dreht, also die vierte industrielle Revolution, und die ist sehr stark von Digitalisierung geprägt. Also wir erleben gerade ja einen sehr großen Wandel in der Industriewelt, und wir stehen meiner Meinung nach am Anfang von all dem. Da werden wir noch sehr viel mehr erleben, und diese Digitalisierung ist sehr wichtig, und dann gibt es dann Themen um Programmierung, um Steuerung, aber auch um, wie kann man Energie damit sparen mit diesen Daten, wie kann man nachhaltiger werden. Das sind natürlich auch Themen, die man da mit hineinbringen kann, dass man dann Wertstromanalysen macht, auch bei den Produkten, die da reinkommen, dass man gucken kann, an welchen Stellen wird auch wie viel Energie verbraucht. Und welches Thema ich auch spannend finde, sind auch diese Cloud-Themen, das heißt, in der Cloud werden Daten verarbeitet. Man kann dann sehr viele Technologien nutzen, die früher gar nicht so leicht zur Verfügung standen. Zum Beispiel hat jetzt ein Student von mir eine Blumenbewässerungsanlage mitentwickelt, mit der man durchaus auch sprechen kann. Man kann die Pflanze fragen, wie es ihr geht, und auf Basis von Sensorinformationen und auf Basis von Alexa, die in der Cloud zur Verfügung steht, die man nutzen kann, kann dann die Pflanze sozusagen antworten, und man kann dann auch sagen, ja bitte gieß die Pflanze. Und also das sind Sachen, die waren früher undenkbar, und jetzt rücken die immer mehr. Man kann immer mehr Technologien relativ leicht nutzen.
Ja, also hier ganz klar das Schlagwort Digitalisierung. Und ich denke mal, dass die nächste Frage wäre nämlich so ein Highlight oder eine Anekdote aus einer Ihrer bisherigen betreuten Abschlussarbeiten. Da haben Sie uns ja gerade schon eine ganz nette Anekdote verraten, beziehungsweise ein Thema. Haben Sie da noch was zum Teilen, Herr Will, oder wäre das so Ihr aktuelles Highlight?
Ja, also ich erinnere mich an eine Anekdote, was ich gerade erzählt habe, ist dann ein etwas, was Spaß macht, auch zuzuschauen, wo man sieht, man kann auf einmal nicht nur Daten sehen und visualisieren, und man hat die nicht nur auf einmal auf seinem Handy, sondern man kann auf einmal auch mit den Dingen sprechen. Eine andere Sache, die ich mal erlebt hatte, die ich erzählen wollte, ist das war eine Studierende, die auf einmal sehr wenig Zeit hatte für ihre Abschlussarbeit, und das ist bei einem Kollegen passiert. Wollte unbedingt zurück in ihr Land und hat dann einfach diese Abschlussarbeit fertiggestellt und abgegeben am Prüfungsamt, und hatte dann allerdings sehr freizügig Informationen aus dem Internet einfach in ihre Arbeit hineingebracht. Und unter anderem ging das dann so weit, dass da nicht nur Sachen komplett von Internetseiten abgeschrieben waren, sondern dann stand da noch, wenn Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, dann fragen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter vom BZL. Und das war ausgerechnet unser Konkurrenzinstitut.
Oh.
Das war eine der wenigen Arbeiten, die dann als nicht bestanden gewertet wurde.
Das ist aber, glaube ich, auch gut verständlich, dass das so bewertet wurde.
Ja.
Okay, sozusagen ein Negativbeispiel, mehr oder weniger. Frau Schwermann, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie da irgendwas, ein besonderes Highlight oder eine besondere Anekdote schon erleben dürfen in Ihrer Zeit, in der Sie auch Abschlussarbeiten betreut haben?
Also es ist eher eine Anekdote, die ich zu berichten habe. Im Rahmen eines Forschungsprojektes sollte eine Studentin in ihrer Abschlussarbeit Magermilch auf 50% Trockenmasse konzentrieren. Und hierbei sollte sie den Parameter Temperatur mit einbeziehen. Das heißt, sie sollte dann, der Konzentrationsprozess sollte dann einmal bei 10 Grad, dann einmal bei 15 Grad und bei 50 Grad und bei 60 Grad geprüft werden, inwieweit ist das möglich. Und für diesen Konzentrationsprozess werden rotierende Keramikscheiben verwendet. Ich muss dazu sagen, dass wenn man Magermilch auf 50% Trockenmasse konzentriert, steigt die Viskosität so erheblich an, dass man dann irgendwann mal ein Konzentrat hat, welches eine Fließfähigkeit hat, die identisch zu Zahnpasta ist. Und während des Versuches bei 60 Grad Celsius ist die Viskosität so stark angestiegen, dass die Keramikscheiben nicht mehr rotieren konnten und dann ist die Membran komplett zerbrochen. Ich muss dazu sagen, dass dieser Versuch, bis man diese 50% Trockenmasse erreicht hat und bis dann diese Viskosität erreicht war, dass dann schon 12 Stunden Versuchsdauer hinter der Studentin lagen. Also die Studentin war eigentlich dann schon völlig fertig. Und dann erzählte sie mir nach diesen 12 Stunden, Frau Schwermann, ich habe die Trockenmasse erreicht bei 60 Grad, aber die Membran ist kaputt. Dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, super, die Membran ist kaputt, es ist total toll. Und dann guckte sie mich an und sagte, warum freuen Sie sich, die Membran ist kaputt, die kosten so viel Geld. Und sage ich, das ist ein super Ergebnis, bei dieser Temperatur brauchen wir den Versuch nicht nochmal durchzuführen. Das heißt, wir können uns jetzt nun auf 15 Grad und auf 10 Grad fokussieren. Und das hatte sie dann zuerst überhaupt nicht verstanden, wie ich das meinte. Aber ich habe gesagt, super Sache, weil wenn ich bei den hohen Temperaturen mit den langen Standzeiten, das sind so ganz lange Versuche, und habe gedacht, okay, super, das funktioniert nicht. Jetzt sind es nur noch die niedrigen Temperaturen.
Ja, sehr gut.
Wir haben also sozusagen gelernt, aus Internetseiten sollte man definitiv nicht kopieren, wenn man seine Abschlussarbeit bestehen möchte. Und wenn mal etwas kaputt geht, geht die Welt davon auch irgendwie nicht unter. Es hat manchmal sogar tatsächlich auch was Positives.
Ja.
Ich kann auch noch eine Geschichte erzählen, wenn es noch gewünscht ist.
Ja, total gerne.
Ja, also ich habe auch viele Patientenversuche durchgeführt in meiner Zeit, also wo wir da neue Sachen erforscht haben. Das ging dann darum, das waren Exoprothesen, also wenn Menschen Gliedmaßen verloren haben, Füße und Knie und so, dann haben wir eben daran geforscht, das besser zu machen und da neue Sachen für zu erfinden. Und diese Versuche waren oft auch frustrierend, weil wir dann erstmal keine neuen Ergebnisse gefunden haben oder es war nicht so wie erwünscht. Und da habe ich auch mit einem Studierenden dann einen langen Versuchstag gehabt und es war eigentlich sehr frustrierend. Und hinterher haben wir gesagt, ja, wir machen nochmal diesen einen Versuch. Und auf einmal hat dieser Patient über beide Ohren gestrahlt und meinte, das ist ja unglaublich, damit hätte ich ja überhaupt nicht gerechnet, also dass sich so anfühlen kann. Und hat dann rumprobiert und meinte, ja, das ist ja wie ein Porsche unter dem Fuß. Also, dann hat er also über beide Ohren gestrahlt und das Interessante war, das war eigentlich wir haben dabei etwas rausgefunden, was wir überhaupt nicht intendiert hatten. Und was hinterher zur Entwicklung eines neuen Prothesenfußes geführt hat, den wir überhaupt nicht geplant hatten. Also wir wollten eigentlich was ganz anderes erforschen und dann darüber auf eine neue Produktinweise gekommen.
Wow, manchmal ist der Zufall halt doch irgendwie das Beste, was einem passieren kann, ne?
Genau, also viele Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit sind ja einfach durch Zufälle passiert und es ist schön, wenn einem das nochmal selber passiert.
Wenn wir gerade bei, es ist schön, wenn das einem mal selber passiert sind, kommt mir eine Frage in den Kopf und die wäre, wenn Sie sich jetzt tatsächlich ein Thema für eine Abschlussarbeit, die Sie betreuen, wünschen dürften, was wäre das? Vielleicht können Sie da gleich einsteigen, Herr Will.
Ja, ich finde Abschlussarbeiten am interessantesten, wo man wirklich ein Ergebnis hat, was irgendwo einer Firma hilft, der Gesellschaft hilft, der Welt hilft. Ich finde alle Themen auch spannend, die mit Medizintechnik, Umwelttechnik, Nachhaltigkeit zu tun haben. Also momentan mache ich ein Projekt zusammen mit der Universität Medizin in Göttingen, wo wir eine SPS, eine speicherprogrammierbare Steuerung nehmen, um möglicherweise Narkosemittel zu reduzieren in Zukunft. Aber ich finde auch Themen spannend, wo man ja durch neue Technologien, leicht verfügbar hat, wie zum Beispiel diese Cloud-Sachen, dass man zum Beispiel Daten leicht zugänglich macht, die gut visualisiert, und damit einfach Dinge auch verbessert. Dass man zum Beispiel, wir haben diese kleine Modellfabrik und dass man da zum Beispiel eine Idee ist, dass wir mit einer kleinen Fabrik sprechen können. Dass wir fragen, wie ist gerade der aktuelle Auftrag, wann ist der Auftrag fertig oder wie viele Aufträge kommen noch, und dass man ganz normal mit Sprache auch mit diesen Dingen sprechen kann.
Ja, das wären ja durchaus auch positive Entwicklungen, die man gut unterstützen kann. Ne? Sind wir gespannt, was denn jetzt in den nächsten Semestern so an Themen dazu vielleicht auch kommt, und drücken die Daumen, dass es gute Abschlussarbeiten werden, die Sie da betreuen dürfen. Frau Schwermann, wie sieht es bei Ihnen aus? Hätten Sie ein Thema, wo Sie sagen, oh, das würde ich einfach unfassbar gerne mal betreuen?
Ja, ich hätte tatsächlich zu einem Thema Lust, und zwar wäre das, einen Käse auf Haferbasis herzustellen. Also das heißt, hierfür würde der Hafer unterschiedlich aufbereitet werden. Entweder würde man ihn als in Flocken verwenden oder gemahlen verwenden. Dann würde er mit Wasser versetzt werden. Er muss dann wahrscheinlich auch nochmal quellen, erhitzt werden. Und anschließend sollte dann diese Haferbasis mit Käsekulturen versetzt werden und dann anschließend reifen. Also das ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Das wäre dann ein pflanzenbasiertes Lebensmittel, was in einer Art Käse vorhanden wäre. Und ich finde an Hafer einfach total spannend, dass es ein Rohstoff ist oder ein Produkt ist, welches auch in Deutschland hergestellt werden kann.
Ja, wäre dann ja wahrscheinlich sogar regional nachhaltig möglich.
Ja, das wäre regional nachhaltig möglich, ja.
Dann würde ich sagen, drücken wir auch da die Daumen, dass da vielleicht eine oder ein Näher Ihrer Studierenden da Lust drauf hat, das mit Ihnen zu machen, und sind dann gespannt, was dabei rauskommt, wie das so möglich ist und ob das Ergebnis natürlich auch schmeckt.
Also ich denke schon, dass es schmecken wird, denn Hafer hat einfach einen tollen Geschmack. Also es ist, also es hat halt keinen großen Eigengeschmack, und es ist ernährungsphysiologisch sehr wertvoll. Also ich denke schon, dass das machbar ist. Und also ich werde es auch einfach mal anbieten, ob da ein Student Lust hat, das mitzumachen einfach.
Ja, also liebe Studierende, die ihr gerade zuhört, ne, wenn ihr da Bock drauf habt, einfach mal auf die Frau Schwermann zugehen.
Genau.
Wir hatten ja eingangs schon von Ihnen rausgehört, dass Sie beide große Fans von einer guten Struktur und einer guten Gliederung sind. Haben Sie sonst noch so einen wichtigen Tipp oder zwei wichtige Tipps zum Schreiben der Abschlussarbeit für die Studierenden parat?
Ja, auf alle Fälle. Also das Erste sollte sein, dass die Themenstellung und die Aufgabenstellung mit dem Betreuer klar definiert worden ist. Und als Zweites sollte rechtzeitig ein Zeitplan für den Ablauf der Arbeit erstellt werden. Also wichtig ist hierbei, dass ein Plan über die Anzahl und den Umfang von Versuchen erstellt wird, also wenn es darum geht, dass auch experimentell gearbeitet wird, und dass dann anschließend noch ausreichend Zeit zum Schreiben bleibt. Ja. Und was ich beim Schreiben immer den Studierenden mitgebe oder was man immer im Hinterkopf halten sollte, dass man im Mittel immer nur eine Seite am Tag schreiben kann. Die schließt den sprachlichen Ausdruck, die Formatierung und die Rechtschreibprüfung ein. Also das heißt, wenn ich nach hinten raus nur 30 Tage Zeit zum Schreiben habe, hat die Arbeit dann auch tatsächlich einen Umfang von 30 Seiten. Bei dieser Berechnung sind natürlich die Verzeichnisse nicht mit eingerechnet. Ne? Also das heißt, wenn ich im Endeffekt nur noch ein Zeitfenster habe von 30 Tagen und ich muss aber einen Umfang von 60 Seiten schreiben, dann kann man sich gleich ausrechnen, dass das im Endeffekt nicht passt.
Ja, das würde eng werden. Herr Will, wie schaut es bei Ihnen aus? Haben Sie noch so den goldenen Tipp, den Sie gerne mitgeben möchten?
Ja, ich würde das Genannte noch gerne mal unterstützen und halte diese Aufgabenstellung auch für sehr wichtig. Und rege auch dazu an, dass Sie für diese Aufgaben Themen wählen, erstmal, die Ihnen wirklich auch Spaß machen, die Ihnen liegen, dass Sie da auch gucken, dass Sie eine Aufgabe finden, die auch Sinn macht, die Spaß macht, die Themen unterstützen, in denen dem Studierende dann auch gerne später arbeiten würden, am besten bei einer Firma, wo sie später vielleicht auch mal anfangen können, denn es ist eine hervorragende Möglichkeit, auch eine Firma kennenzulernen. Ich möchte auch anregen, dass sich Studenten auch Mut entwickeln, auch den Mut, mal den Ort zu wechseln, nicht unbedingt nur in Hannover zu bleiben und auch zu einer wirklich überlegen, was ist eine Wunschfirma, welche Firma entspricht mir. Man kann sich da zum Beispiel auch mal Mission und Vision und Werte von Firmen anschauen, um Firmen auch zu beurteilen und dann, ja, dann auch groß zu denken, was man vielleicht, wie man vielleicht mal arbeiten möchte in Zukunft. Und was ich da auch sehr wichtig finde, ist, wie auch gerade schon angesprochen, das Problem genau zu verstehen und zu beschreiben, was braucht der Kunde. Also der Kunde, das ist einmal vielleicht die Firma, das ist der Professor, dass sie aber wirklich das genau hinterfragen, was ist es genau, was diese Arbeit umfassen muss. Und ich finde, die Studierenden können da ruhig proaktiv sein und zum Beispiel auch Vorschläge einbringen. Wenn die sagen, ah, dieser Aspekt, der wäre doch da noch spannend, den würde ich da auch gerne beleuchten. Oder aber auch sagen, mir scheint diese Aufgabe zu viel zu sein und wenn ich Ihnen hier meinen Zeitplan zeige, dann sieht man, das passt da gar nicht mehr mit rein. Ich empfehle auch zu fragen, dass die Studierenden ruhig mal fragen, was denn für eine exzellente Note gebraucht wird. Welcher Umfang sollte das beinhalten? Was stellen sich die Beteiligten vor, wann eine Arbeit exzellent ist? Damit machen sie auch schon klar, dass sie auch gerne eine exzellente Note hätten und bereit sind, dafür zu arbeiten.
Ja.
Genau, dann die Gliederung und was wir schon besprochen hatten und auch den Zeitumfang abzuschätzen, halte ich auch für sehr wichtig.
Also ich halte das für ganz großartige und auch sehr motivierende Tipps, die Sie da gerade noch zum Abschluss mitgegeben haben. Also würde ich jetzt vor einer Abschlussarbeit stehen, würde ich mich jetzt sehr motiviert fühlen, diese Tipps zu beherzigen und loszustarten. Also ganz herzlichen Dank an Sie beide für das wirklich angenehme und aufschlussreiche Gespräch. Wir hoffen natürlich, dass unsere ZuhörerInnen auch ganz vieles daraus mitnehmen können. Und ein Hinweis unsererseits, mit dieser Sonderepisode endet die erste Podcast-Staffel von HSH Fußnoten. Wir haben in den ersten 14 Episoden Einblicke in verschiedenste Abschlussarbeit bekommen und auch viele Tipps zum Schreiben von Bachelor- und Masterarbeiten gehört. Falls ihr also eine Folge verpasst haben solltet oder selbst gerade eine Abschlussarbeit startet, dann hört doch gerne nochmal rein. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns in die Staffelpause und bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich bei allen Gästen, die bislang bei uns im Podcast waren.